euer Kreuzchen heute gemacht, heute Morgen. Jetzt müsst ihr mich verstehen, ne? Genau. Europawahl, die richtige Entscheidung treffen. Die Beste habt ihr schon getroffen, dass ihr heute Morgen hier seid. Wie kann man einen Sonntag besser starten als mit einem Gottesdienst und besser in die neue Woche gehen? Und der Predigttext, der Bibeltext zur Predigt steht im Philipperbrief, Kapitel 2, 19 bis 30. Das kommt mal vorne an die Wand, dass wir mitlesen können. Ja, ein bisschen klein, aber manche haben ja auch Bibeln dabei. Aber lesen wir es mal gemeinsam. Ne? Hier schreibt also der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, Vers 24, dass auch ich selbst bald kommen werde. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ich habe es aber für nötig angesehen, dem Bruder Epaphroditus, den Namen haben manche vielleicht noch nie gehört, wer also nochmal Nachwuchs bekommt oder einen Vorschlag braucht, zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Das ist der Predigttext, der Abschnitt aus dem Philipperbrief. Und ich will ein ganz bisschen helfen, das zu sortieren. Da tauchen ja so ein paar Namen auf. Ne? Also Paulus schreibt ja, da gibt es den Timotheus, den Epaphroditus und auch die Gemeinde zu Philippi. Da machen wir einfach mal hier die Gemeinde zu Philippi mit einem PH. Da haben wir hier den Paulus, der ist im Gefängnis. Dann gibt es irgendwo den Epaphroditus und den Timotheus. Und wie gesagt, Paulus hat diese Gemeinde gegründet in Philippi. Er selber sitzt jetzt im Knast in Rom oder Ephesus. Die Gelehrten streiten sich darüber. Und dann war es so, dass die Gemeinde von Philippi den Epaphroditus zu Paulus sandte mit einer Geldspende. Weil damals wurde man, wie in manchen Ländern heute noch, nicht vom Gefängnis versorgt mit Essen und Trinken, also trockenes Brot und Wasser, sondern die Verwandten, Bekannten und Freunde sorgten dafür. Und so schickten sie also den Epaphroditus von Philippi vielleicht nach Rom zum Paulus mit einer Geldspende. Er soll sich ein bisschen um den Paulus kümmern, er soll den Paulus ein bisschen stärken, ermutigen und mit dem Geld immer wieder Nahrung kaufen, damit er was Ordentliches zu essen hat. Und andererseits war auch noch hier der Timotheus, der war schon bei Paulus in Rom oder Ephesus. Und so hatte Paulus im Moment hier den Epaphroditus und den Timotheus bei sich und die sorgten sich um Paulus und leisteten ihm sozusagen Beistand, sie ermutigten ihn. In diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, geht es jetzt darum, dass Paulus sagt, okay, den Epaphroditus schicke ich mit diesem Brief, mit dem Philipperbrief zu euch zurück. Also, da soll wieder eine Bewegung zurückgehen. der Epaphroditus 1000 Kilometer oder was auch immer zurück nach Philippi. Und demnächst werde ich auch den Timotheus zu euch schicken. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Ich brauche ihn noch ein bisschen, er ist mir so lieb, aber demnächst schicke ich auch den Timotheus zu euch. Und außerdem hoffe ich, denke ich, glaube ich so in dem Herrn, es dauert nicht mehr lange, dann komme ich auch zu euch. Dann sind wir alle so richtig toll vereint und können uns freuen. Könnt ihr lesen, ne? Das so ganz bisschen vor Augen zu halten, hier Philippi, Paulus und der Epaphroditus hin und her, der Timotheus, und am Ende will Paulus unbedingt auch dahin, weil er die Leute so lieb hat und weil er sie ermutigen will und so weiter. Ob er jemals dann noch dahin kam, weiß man nicht genau, wahrscheinlich nicht. Aber worum es mir geht, auch in der Predigt, ist, wir sehen hier irgendwo ein Beziehungsgeflecht. Wie gesagt, Epaphroditus, Timotheus, Paulus, die Gemeinde, und irgendwo funktioniert das miteinander, und darüber steht ja wirklich, dass der Apostel Paulus kein Einzelkämpfer war, der große Apostel, und dann gab es nichts mehr, sondern er hatte ein Heer von Mitarbeitern, Freunden, Glaubensschwestern, Glaubensbrüdern. Und es ist einfach faszinierend zu lesen im Neuen Testament, wie Paulus das geschafft hat, da Beziehung zu halten. Es gab kein Instagram und keine WhatsApp und kein Mail und kein Fax und kein Telefon mit Rauchzeichen und Trommel, werden wir auch nicht hantiert haben. Postsystem war nicht für ihn zuständig. Und trotzdem hat der Paulus es geschafft, Beziehung zu halten zu seinen Mitarbeitern, die oft hunderte von Kilometern entfernt waren. Beziehung zu halten zu den verschiedenen Gemeinden, die er gegründet hatte. Und das war ihm unendlich wichtig. Und das war ein reines Kunstwerk, wie Paulus das hingekriegt hat. Und ein wichtiger Punkt war eben, dass er immer wieder liebe Freunde und Mitarbeiter hin und her schickte. Auch mal nach Ephesus und mal nach Korinth, hier nach Philippi, mal nach Rom, um zu fragen, wie geht's euch denn? Oder um einen Brief rüberzuschicken und so weiter. Also, mich fasziniert das, wie viele Beziehungen der Paulus hatte, wie viele Mitarbeiter er hatte. Man könnte jetzt noch von einem Silas reden, von einem Titus reden, von einem Tychikus reden, wäre auch noch ein Namensvorschlag, von einem Epaphras, ist noch ein anderer. Man könnte von Phoebe, von Aquila und Priscilla und von so vielen Leuten reden, mit denen Paulus verbunden war. Und das war verteilt über den Mittelmeerraum, möchte man schier sagen. Beziehungen sind unheimlich wichtig. Beziehungen zu erhalten ist eine große Herausforderung. Und vielleicht sagt der eine, ja, ich bin halt kein Beziehungstyp, sondern so ein Solist. Ja, es gibt wirklich Menschen, die sind sehr beziehungsstark. Sie können schnell Beziehungen knüpfen und dann sind sie auch wieder vorbei. Aber es gibt auch manche, die können schnell Beziehungen knüpfen und sie halten sie auch und pflegen sie auch. Und andere tun sich unendlich schwer damit und sie sagen, ich brauche eigentlich niemanden, aber tief im Herzen ist doch die Sehnsucht nach guten Beziehungen. Das wäre auch das Thema der Predigt. Tief im Herzen ist doch eine große Sehnsucht nach guten Beziehungen, wo man selber sich hinein investieren kann, wo man aber auch empfängt. Denn das, was Gott am Anfang der Schöpfung sagte, gilt ja nicht nur für die Heirat, als es dort geheißen hat zu Adam, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist wirklich nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Menschen, wir brauchen Freunde. Und wir selber sollten den ersten Schritt tun und ein Freund sein, eine Freundin sein. Aus dem Text, den ich uns vorgelesen habe, möchte ich mal drei wesentliche Aspekte guter Beziehungen herausgreifen. Das ist eine kleine Auswahl aus dem Text und möchte das uns einfach dann auch mitgeben. Unter diesem Thema gute Beziehungen, wäre das nicht auch was für dich, für mich, sie aufzubauen, sie zu pflegen und zu fördern. Der erste Aspekt, der hier deutlich wird, da geht es um diesen Begriff Prioritäten. Und hier geht es ein wenig von Paulus aus, denn Paulus schreibt am Anfang, Timotheus ist der Einzige, mit dem ich so ganz eins bin, von denen, die er sonst um sich hatte, also Epaphroditus nicht mitgezählt. Aber Timotheus ist so der Einzige, mit dem ich so ganz eins sein kann, so eine Herzensgemeinschaft, an dem ich ganz nahe dran bin. Er sagt dann, alle anderen suchen ihren eigenen Vorteil. Und das kann manchmal ja auch sehr fromm aussehen, ne? Alle anderen suchen ihren eigenen Vorteil. Nur Timotheus sucht genauso wie ich das, was Jesus dient. Die Sache Jesu. Da sind wir uns so eins und das ist für uns beide Priorität Nummer eins. Und das ist für Paulus eine so enge Beziehung. Das ist für Paulus ein so großes Glück. Das ist für Paulus eine Quelle so tiefer Gemeinschaft, aus der heraus noch vieles andere fließen darf. Und jetzt mal so speziell jetzt für Christen gesagt, Menschen, die an Jesus glauben oder Menschen, die auch zur Gemeinde Jesu Christi gehören, sich vielleicht auch investieren, da ist das sicher auch der entscheidende Faktor. Ist Jesus bei mir die Nummer eins? Ist das, was Jesus dient und was er möchte, letztendlich sein Evangelium in dieser Welt, steht das bei mir ganz oben an? Man kann in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein. Das kostet ein wenig Kraft, aber das gehört zur Liebe dazu. Sie reift daran, sie wächst daran, die Wurzeln gehen in der Tiefe. Aber in der Nummer eins ist es für Christen doch sehr wichtig, sich auch einig zu sein, dass nicht der eigene Vorteil, die eigene Ehre, sondern Jesus und seine Anliegen an erster Stelle stehen. Es ist manchmal nicht ganz einfach rauszufinden, ist es wirklich so? Weil das, was wir sagen und das, was wir leben, hier manchmal ja auch auseinandergeht. Aber Christen sind sich näher, wenn sie nahe bei Jesus sind. Es ist wie bei einem Rad, die einzelnen Speichen, je näher man zur Mitte kommt, je näher sind sich die Speichen. Je näher wir bei Jesus sind und von Jesus leben und nach dem trachten, was ihm wichtig ist, je mehr sind wir verbunden. Und vieles andere ergibt sich vielleicht auch von alleine. Einer meiner Lieblingsverse und eine der größten Herausforderungen ist wirklich aus dem Matthäusevangelium die Bergpredigt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Die anderen Dinge werden euch zufallen. Und danach möchte ich mich ausstrecken nach dieser Nummer eins. Aber das geht ja auch runter manchmal bis zu unseren Beziehungen im Alltag. Bei meiner Frau und mir ist es wirklich so, je näher jeder von uns bei Jesus ist, und je mehr Zeit er vielleicht auch mit Jesus verbringt, auch in der Stille manchmal, je näher sind auch meine Frau und ich mir, sind wir uns auch. Das spiegelt sich wieder. Das ist ein Segen. Das ist ein Halt. Das ist eine gemeinsame Mitte und ein gemeinsamer Auftrag. Aber auch über das Christsein hinaus ist das ja eine gute Regel. Wenn ich einen Ehepartner suche, oder da kurz davor bin zu heiraten, dann ist ja die Vielfalt auch sehr wichtig. Und die Ergänzung ist sehr wichtig. Und wenn beide genau gleich wären, wird es langweilig, zwar nicht so anstrengend, aber langweilig, also Verschiedenheit bis zu einem gewissen Maße, ist ja wirklich toll. Aber die Nummer eins würde ich jedem raten, von ganzem Herzen, die Nummer eins muss stimmen. Wenn jemand gläubig ist, dann muss er darauf achten, dass beim anderen auch die Nummer eins Jesus Christus ist. Wenn Leute nicht gläubig sind, würde ich trotzdem miteinander reden und sagen, was ist denn deine Nummer eins? Ne? Wenn jemand sagt, meine Nummer eins ist die Gesundheit und das ist dann ein Freak, der nur darauf achtet, möglichst gesund zu sein, jedes Wehwehchen ist eine Katastrophe. Wenn jemand hat, Gesundheit ist bei mir die absolute Nummer eins und alle sagen, ist mir gar nicht so wichtig. Sterben muss ich ja eh mal, ne? Dann wäre das schon gar nicht so einfach. Ne? Oder ein anderer sagt, also die absolute Nummer eins ist bei mir, möglichst viel Geld zu haben, ne? Geld zu verdienen. Und der andere sagt, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Es gibt so viele andere wichtige Dinge im Leben, die Lebensqualität ausmachen, das kann man nicht kaufen. Also auch allgemein im Leben, wenn es um gute Beziehungen geht, danach zu fragen, auch ins Gespräch zu kommen mit den anderen, hey, was ist denn deine Nummer eins? Was steht ganz oben dran? Und wenn man sich da eins ist, kann man die anderen Dinge auch gut miteinander leben und wird auch zurechtkommen. Und für uns als Gemeinde, auch unter Mitarbeitern, so wie bei Paulus die Situation, er freut sich über Timotheus, weil Timotheus derjenige ist, der von ganzem Herzen sich nach dem ausstreckt, was Jesus Christus gehört und was Jesus will. Das Zweite, was wir hier in unserem Text, also der ganze Text atmet das, wenn ihr den mal nochmal zu Hause lest, das ist eine ganz starke Wertschätzung. Man könnte auch Anerkennung, Dankbarkeit sagen, das liegt da ja mit drin. Ich habe mich für diesen Begriff Wertschätzung entschieden. Also wie Paulus hier schreibt, mit welch einer Wertschätzung bezüglich seiner Mitarbeiter und Freunde, bezüglich der Personen, mit denen er in Beziehung steht. Timotheus sagt der Mensch, Timotheus, der hat sich so bewährt. Das ist ein ganz toller Kerl, der hat sich so bewährt. Und gemeinsam mit mir dient er dem Evangelium. Es fällt mir richtig schwer, den Timotheus wegzugeben. Und Epaphroditus, da sagt er ja auch, Mensch, Epaphroditus, der hat sein Leben riskiert, wenn er zu euch kommt und den Brief bringt, haltet ihn in Ehren. Er ist ein kostbarer Mann, solche Menschen sollte man ehren. Und da kommt beim Epaphroditus so eine richtige Häufung, wie wir es in der ganzen Bibel kein zweites Mal haben. Vers 23, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus, also der ist anerkannt als mein Bruder, wir gehören zusammen, zu euch zu senden. Mein Mitarbeiter, wir arbeiten gemeinsam. Mein Mitstreiter, er kämpft mit mir. Wir haben die gleichen Feinde, Gegner, das ist ein militärischer Begriff. Wir haben das gleiche Ziel. Euer Abgesandter und der Diener in meiner Not. Fünf Bezeichnungen hat hier, das könnte man überlesen, ne? Er schreibt von Epaphroditus, er empfiehlt diesen Mann der Gemeinde zurück und dann überhäuft Paulus ihn mit Titeln. Bruder, Mitarbeiter, Mitkämpfer, Abgesandter von euch, Diener, sprich Helfer. Welch eine Würdigung, welch eine Wertschätzung, keine Lobduselei. Aber da hat Paulus immer wieder einen Blick dafür gehabt. Und er konnte seine Mitarbeiter loben, er konnte seine Gegenüber loben und empfehlen. Zwei Dinge sind hier besonders, wenn es um Wertschätzung geht beim Paulus. Wertschätzung ist ja nicht nur etwas, was wir verbal ausdrücken. Wertschätzung ist nicht nur etwas, was wir auch vielleicht durch Helfen und Geschenke ausdrücken können, sondern hier sehen wir, Paulus interessiert sich für, in diesem Beziehungsgeflecht, in dem Fall, Paulus interessiert sich für die Christen in Philippi. Und auch das ist eine hohe Wertschätzung, wenn ich mich für den anderen interessiere. Hier, also er möchte wissen, wie es ihnen geht, damit er dadurch selber auch erfrischt werden kann. Das ist eine hohe Wertschätzung, wenn ich mich ehrlichen Herzens für den anderen interessiere. Wirkliches Interesse, das ist ein seltenes Gut, ne? Ich merke das bei mir selber. Jemand berichtet kurz und dann bin ich schon wieder bei mir und ich berichte aus meinem Leben weiter, ne? Oder ich frage jemanden, wie geht's? Oder wie war es überhaupt im Urlaub? Der hat gerade zwei Sätze gesagt, da ist man mit dem Ohr schon woanders oder man fängt schon wieder an, von sich selbst zu reden. Das tat Paulus nicht, sondern er hatte ein ehrliches Herzensinteresse und das ist eine ganz große Wertschätzung. Auch gerade, wenn es bei Jugendlichen und um Teens geht, ne, dass sie wahrgenommen werden, dass sich jemand für sie interessiert und dadurch Wertschätzung zeigt. Oder wenn es um altgewordene Menschen geht, die vielleicht im Altenheim leben, die kaum noch aus dem Haus können, dass man sich Zeit nimmt. Es ist dann vielleicht manchmal schwer zuzuhören. Man versteht vielleicht schon gar nicht mehr alles. Aber sich einem Menschen ganz zuwendet mit einem ehrlichen Interesse, das macht Beziehungen gut und wertvoll. Wertschätzung. Und das sehen wir hier beim Paulus, in dem, was er im Empfehlungsbrief schreibt. Das sehen wir beim Paulus, dieses ehrliche Interesse. Wie geht es euch denn? Mich interessiert das wirklich. Und auch dieses andere, was zur Wertschätzung gehört, das ist, dass Paulus Vertrauen hat. Ist das nicht eine große Wertschätzung, wenn man jemandem vertraut? Ist das nicht für ein Kind, das man erzieht, wenn man ihm Vertrauen schenkt? Also bei Marvin ist so, das merke ich richtig, das ist gar nicht da heute Morgen, aber er hatte nichts dagegen, dass ich schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu ihm gesagt habe, da war er 13, gesagt, und du wechselst die Autoreifen. Ich habe es ihm einmal gezeigt und danach hat er immer selber die Autoreifen gewechselt, schon vor 2 Jahren mit mir zusammen, letztes Jahr alleine, dieses Jahr alleine. Wird er mal im Herbst gewechselt, mal im Frühling. Einmal habe auch ich gewechselt und das ganzen Winter über leuchtete die Lampe auf, diese Reifenlampe. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Luftdruck gemessen, war nicht zu viel, war nicht zu wenig, habe die Reifen angeguckt. Und jetzt, wo Marvin die wieder gewechselt hat, hat er keinen vierten Sommerreifen gefunden in der Garage, sondern 3 Sommerreifen und 1 Winterreifen. Das heißt, ich hatte vorne den Sommerreifen abgebaut im Herbst und habe den Sommerreifen wieder rangeschraubt. Und habe den Winterreifen in die Garage getan. Ne? Und er hat's entdeckt jetzt. Ne? Und ich habe gesagt, was ist denn da los? Ne? Aber ich wollte nur sagen, wie Kinder aufleben, wenn man ihnen etwas zutraut und wenn man ihnen vertraut. Ich bin danach nochmal kurz rumgegangen, habe selber nochmal die Schrauben so, aber okay. Aber Vertrauen ist eine hohe Wertschätzung. Wie viel Vertrauen bringt Paulus hier dem Timotheus entgegen? Wie viel Vertrauen bringt er dem Epaphroditus entgegen? Und dieses Vertrauen ist auch über die Brüche und über das Versagen hinaus. Der Brief, diese Sätze meinen auch so ein bisschen, die Leute aus Philippi schicken den Epaphroditus dahin, er soll Paulus entlasten und der gute Kerl wird eine Last für den Paulus, weil er wird krank. Der stirbt fast. Und statt dass Paulus dadurch eine Erleichterung bekommt durch den Epaphroditus, kriegt er noch mehr Sorgen. Das war den Philippern ein bisschen peinlich. Aber Gott greift mit großem Erbarmen ein und heilt diesen Epaphroditus. Und für Paulus ist das überhaupt kein Problem. Er sagt, das ist ein guter Mann, haltet ihn in Ehren. Also man hätte auch was finden können. Ne? Es gibt Leute, die finden ja auch was. Ne? Aber Paulus hat das Wesentliche gesehen. Und ihm vertraut und Wertschätzung entgegengebracht. Gibt es einen Menschen, wo du jetzt sagst, nächste Woche will ich diesem Menschen Wertschätzung entgegenbringen? Einfach auch zur Aufbesserung der Beziehungen und überhaupt, weil es dran ist, weil es wichtig ist? Wir können mal 10 Minuten überlegen. Vielleicht fällt dir ein Mensch ein. Das kann in der Familie sein, das kann am Arbeitsplatz sein. Vielleicht bist du Chef in der Firma und solltest schon längst einem Mitarbeiter Wertschätzung entgegenbringen. Also den Namen merke dir und lass Taten folgen. Und das Letzte, das Dritte, was hier einfach auch sehr stark sichtbar wird, also nach diesem Ersten, die Priorität Nummer 1, wenn die stimmt, dann ist eine Beziehung schon mal sehr verheißungsvoll. Das Zweite, wenn Wertschätzung gelebt wird. Und das Dritte, Opferbereitschaft, ist nicht so ein schönes Wort. Habe auch überlegt, gäbe es ein angenehmeres Wort. Ich wollte zuerst Einsatz hinschreiben, würde auch beim Timotheus, beim Epaphroditus zutreffen, beim Paulus jetzt nicht so. Ich bin dann doch irgendwo hier bei diesem Begriff Opferbereitschaft stehen geblieben, weil gute Beziehungen auch Opfer kosten. Gute Beziehungen, das kostet Arbeit, Investition. Paulus schrieb ja vorher schon mal, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das fällt einem ja nicht mit der Muttermilch in den Bauch, sondern das ist ja auch etwas, was man einübt, was man sich auch schenken lässt im Gebet, als Gesinnung. Und deswegen, wer meint, glückliche Beziehungen leben zu können, sei es die Ehe, sei es vielleicht auch das Zusammensein in der Gemeinde oder in der Clique, wo immer du bist, wer meint, glückliche, gute Beziehungen leben zu können, ohne Opfer zu bringen, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. da muss man mal nachgeben, da muss man sich mal auf den Weg machen, da muss man auch mal von Dingen Abstand nehmen und einen Kompromiss suchen und sagen, und immer ist es noch toll, auch wenn wir nicht in allen Dingen und er sich nicht ganz einbügeln lässt bei mir. Gute Beziehungen ohne Opfer und Opferbereitschaft kann es eigentlich nicht geben. Opfer ist schmerzhaft. Opfer ist im Moment, wo wir es bringen, keine schöne Sache. Aber im Rückblick und insgesamt gesehen macht es eine Beziehung schön, weil sie hat etwas gekostet. Und was nichts kostet, ist nichts wert. Wenn der Glaube an Jesus nichts mehr kostet und Gott mir nichts mehr zumuten darf, ist der Glaube nicht schön und er ist nichts wert. Und wenn der andere, mit dem ich in Beziehung stehe, mir nichts zumuten darf, wenn das nichts kostet, dann ist es nicht wertvoll und nicht schön. So ein Opfer kann auch mal ein deftiger Streit sein. Und habt ihr euch vielleicht auch schon mal gewundert, bei manchen Leuten, die sich da mal ganz kräftig gestritten haben, es gibt so oder so, dass die danach viel enger miteinander verbunden sind als vorher, wenn schon wirklich was da war. Auf einmal sind sie viel enger miteinander verbunden als vorher. Das ist dann schmerzhaft, aber dann doch am Ende ein Segen, weil Dinge geklärt sind und gereinigt sind. Beim Epaphroditus war dieses Opfer eben, dass er überhaupt bereit war, die Spende zu Paulus zu bringen. Als die Gemeinde sagte, wen können wir senden, vielleicht hat er gesagt, hallo, hier ich. Oder vielleicht hat die Gemeinde gesagt, Mensch, du gehst, du hast Zeit und was weiß ich, komm. Wir wissen es nicht. Es war auf jeden Fall sicher ein Opfer, Philippi zu verlassen, da zum Paulus ins Gefängnis zu gehen. Und er hat sich so sehr für Paulus eingesetzt und damit für das Evangelium, dass er sogar todkrank wurde. Vers 30 heißt es, denn es um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Also er hat nicht da aufgehört, wo es unangenehm wurde, wo es der Gesundheit geschadet hätte, sondern bis kurz vor dem Tod. Und Gott hat sich seiner erbarmt. Das hat er auch erfahren und hat ihn wieder gesund gemacht. Opfer auch Paulus, der sagt, Mensch, es fällt mir schwer, im Grunde genommen, wenn man genau schaut, ne, ihn wegzugeben. Es fällt mir noch schwerer, irgendwann Timotheus hinterherzuschicken. Ich könnte ihn gut gebrauchen. Aber weil er für euch ein Segen ist und da noch wichtiger ist, bin ich bereit, loszulassen. Loszulassen um des Evangeliums willen, um Christi willen. Das ist im Grunde genommen, was dieser Text hier meint, wenn wir genauer nachschauen. Gute Beziehungen. Paulus hatte viele gute Beziehungen. Es hat Mühe gekostet. Aber sie waren wertvoll, es war eine große Stärkung für ihn und auch untereinander. Und wir sehen hier im Text drei wichtige Punkte, wenn es um gute Beziehungen geht. Man sollte über die Prioritäten reden und die Nummer eins sollte wirklich stimmen. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann, dass man wirklich darüber redet, ist Jesus noch die Nummer eins und seine Anliegen. Wenn jemand nicht an Jesus Christus glaubt, und so in Beziehungen ist, ist es trotzdem wichtig, um guter Beziehungen willen, zu schauen, was ist denn die Nummer eins. Und genauso Wertschätzung. Ich glaube, dass wir Deutschen das manchmal noch besonders lernen müssen, einfach auch zu sagen, das hast du super gemacht, auch wenn nicht alles stimmt. Da sind wir ja so korrekt. Aber es muss nicht alles stimmen und trotzdem, du hast es super gemacht. Und ich vertraue dir und ich interessiere mich dafür, wie es dir geht. Wertschätzung. Wie reden wir voneinander? Wie groß redet Paulus von Epaphroditus und Timotheus, die alle auch Fehler hatten? Und das Dritte, es kann keine guten Beziehungen geben, auch keine langfristigen, ohne Opferbereitschaft. Diese Bereitschaft nachzugeben, das sind dann nicht immer die ganz großen Dinge. Man muss nicht gleich für den anderen sterben, so wie Epaphroditus fast starb. Es sind oft die vielen kleinen Dinge. Weil letzte Woche hatte ich das Glück, dass ich zwei Leute mitnehmen durfte mit dem Auto. Und aber jedes Mal so auf dem Weg nach Hause. Ne, jedes Mal habe ich eine Sekunde gehabt, tue ich so, als sehe ich denjenigen nicht, schau weg. Oder eine Sekunde kam, dong, 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 und dann Bremse. Und ich war froh, links ran, nochmal ein Gepäck mit rein, das andere Mal nicht. Und sage, Mensch, komm, ich bring dich zu Hause rum. Macht man halt nochmal einen Umweg, man hat zwar selber auch eilig, aber das sind die kleinen Dinge. Ne? Das ist nicht das ganz Große. Wie sagte mal ein General zu seinen Rekruten am Anfang in der Rede, wer die Welt verändern will, ihr kennt den Spruch, ne? Fange an, sein Bett zu machen. Es sind die kleinen Dinge. Und das ist das Entscheidende und das Wesentliche. Ich habe noch einen Satz zum Schluss für da, wo auch vielleicht manches geknickt ist. Genau. Beziehungen für immer kann es nur geben, wenn man in der Zeit der Wegwerfgesellschaft den Mut zu reparieren hat. Und ich möchte den Mut machen, Beziehungen zu reparieren. Da geht ganz, ganz viel, viel mehr, als wir denken, denn wir haben einen Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Dann bete ich noch. Herr, ich glaube, dass wir uns alle nach guten Beziehungen sehnen, weil du hast uns nicht dazu erschaffen, alleine zu sein. Aber oft wissen wir nicht, Herr, wie Beziehungen gelingen können. Oft ist das eigene Ich auch so groß und so mächtig und die eigenen Vorstellungen so dominant, Herr, dass wir das nicht hinkriegen. Ich bitte dich, dass wir bei dir lernen. Ich bitte dich, dass wir aus deinem Wort lernen und dass wir uns auf den Weg machen und vielleicht gerade das umsetzen, Herr, was du uns aufs Herz gelegt hast. Amen.